Tekio ist eine Art Gesellschaftsvertrag, wenn man so will, dass jeder irgendetwas zu bieten hat, dass jeder etwas anzubieten hat. Also manchmal sind es Dienstleistungen, Waren und so weiter. Und man bringt sich ein in die Gesellschaft mit dem, was man kann, was man will, was man produziert und lebt quasi fast geldlos. Es ist halt von unten gedacht, ne? Also was brauchen wir? Wie organisieren wir es? Wer macht das? Also ja, es ist auch für jeden begreiflich. Es ist eine andere Effizienz. Es sind eben Beschlüsse, mit denen sie sich dann alle identifizieren können und womit sie dann auch einen inneren Frieden behalten. Ein innerer Frieden, den man ja jetzt sieht in diesen Wahldemokratien, die wir haben, der ja schon gar nicht mehr da ist.
Neue Welten. Der Utopie-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge Neue Welten. Mein Name ist Hardy Funk.
Und ich bin Jonas Kiss. Und in dieser Folge wird es um den Zapatismus gehen. Also eine Utopie, die zumindest teilweise schon realisiert ist. Die Zapatisten leben im Süden Mexikos. Und nach einem Aufstand 1994 verwalten sie dort ihre Geschicke selbst in weitestgehender Autonomie. Der Staat Mexiko ist zwar offiziell Machthaber, auch in diesem Gebiet, und es gibt auch eine starke Militärpräsenz mexikanischer Soldaten, aber die Zapatisten haben ihre eigenen Strukturen aufgebaut. Zum Beispiel haben sie eigene Räte und Regierungen und auch eine eigene Armee sowie eigene Schulen und Krankenhäuser und auch die Landwirtschaft und Wirtschaft haben sie selbst in der Hand. Und das versuchen sie auch weniger kapitalistisch zu organisieren als im Rest des Landes.
Ja, und wir haben auch wieder einen Experten dabei. Hallo, Nico Klohmann.
Ja, hallo.
Schön, dass du Zeit hast für uns. Wir haben es gerade schon im Vorgespräch besprochen. Du bist jetzt seit 6 Jahren in Mexiko, in Guadalajara. Also im Norden von Mexiko. Du bist als Deutschlehrer dort, aber du backst auch hobbymäßig Brot und du studierst gerade Politikwissenschaft. Und im Zuge dieses Politikstudiums beschäftigst du dich mit indigenen Gemeinden im Süden Mexikos. Und da kommen wir den Zapatisten ja schon näher, weil das auch von indigenen Gemeinschaften getragen ist und auch sich im Süden von Mexiko abspielt. Und du forschst und engagierst dich gleichermaßen quasi in diesen indigenen Bewegungen.
Ja, also das lässt sich, wie gesagt, kaum vermeiden. Also wenn man eben dazu forscht, also vor allen Dingen, wenn es um den Widerstand geht gegen Megaprojekte, die eben im Süden installiert werden sollen, also infrastrukturelle Megaprojekte, dass man dazu dann auch irgendwie für sich auch ein Stück weit Stellung bezieht. Und das ist auch mein eigener Anspruch eben auch, dass ich das, was ich an Wissen generiere oder zutage fördere oder meine Gedanken auch mit den Leuten auch teile, dass es eben auch einen gesellschaftlichen Nutzen hat und nicht irgendwo auf eine Thesis geschrieben wird, also als eine Magisterarbeit und das lesen dann mal 3 Leute und das war's dann, ja, sondern dass das Wissen dann auch fruchtbar gemacht wird oder zur Diskussion gestellt wird.
Ja, genau. Ja, du wirst uns gleich noch unsere ganzen neugierigen Fragen zum Zapatismus erklären. Vorher kurz noch die üblichen Mitteilungen. Wir freuen uns wie immer sehr über Bewertungen bei Apple Podcasts, wenn euch unser Podcast gefällt. Und wenn ihr ihn richtig spitze findet und uns vielleicht auch regelmäßig hört und ihr auch ein wenig Geld übrig habt, freuen wir uns auch über eine kleine Spende. Das geht via PayPal. Unseren PayPal-Handle findet ihr in den Shownotes. Wir haben einfach immer kleine Ausgaben für das Podcast-Hosting und die Bücher. Ich habe mir ein Mikrofon gekauft, jetzt mal etwas Besseres. Und es wäre einfach schön, wenn wir da Pi mal Daumen so bei 0 rauskämen irgendwann.
Und ihr könnt uns natürlich auch folgen und in Kontakt kommen mit uns. Abonniert gern unsere Kanäle auf Instagram, Twitter oder Facebook. Und seit kurzem haben wir auch einen Newsletter, in dem wir immer wieder Hinweise auf andere utopische Formate, Videos oder auch Events geben.
Den Newsletter und die Kanäle verlinken wir später alles in den Shownotes.
Jo, dann zum Sabbatismus. Wir haben es bereits kurz angerissen. Es ist eine Widerstandsbewegung, eine emanzipatorische Bewegung im Süden Mexikos, getragen von der indigenen Bevölkerung im Bundesstaat Chiapas. Es gibt ganz viele spannende Aspekte, zum Beispiel eine basisdemokratische, quasi anarchistische Selbstregierung. Die Idee, nicht darauf hinzuarbeiten, die Macht in Mexiko zu übernehmen, sondern die Gesellschaft sofort von unten zu verändern. Aber auch die Vertreibung der Großgrundbesitzer in der Gegend und die neue Verteilung des Landes an die Bauern und Bäuerinnen. Und ebenso der Versuch, eine Wirtschaft aufzubauen, die nicht kapitalistisch funktioniert. Wir fangen aber vielleicht trotzdem mal historisch an. Im Jahr 1994, da trat das NAFTA-Abkommen in Kraft, das North American Free Trade Agreement, also ein sogenanntes Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Und das war der Anlass für den Aufstand der Zapatisten. Nico, was war denn so schlimm an NAFTA und wie verlief der Aufstand?
Ja, das NAFTA-Abkommen, glaube ich, war vielleicht der Tropfen, der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber wie du ja schon angesprochen hast, es gab ja schon vorher entscheidende Missstände. Also die aus der Revolutionszeit schon bekannt waren. Also das ist ja schon, also dass eben Großgrundbesitzer, Latifundistas eben da vor Ort ihre Regierung, ihr Regime aufbauen, auch mit Hilfe eben des damaligen Präsidenten Porfirio Diaz, mit ausländischer Hilfe sozusagen, mit französischer Intervention, und praktisch verantwortlich waren für diese Landenteignungen, also Landraub, würde man heute sagen. Und das ist alles kein neues Phänomen. Das ist eben sehr, sehr alt. Und er war ja auch sozusagen das Motiv von Emiliano Zapata, eben sich auch mit der Zentralregierung immer anzulegen. Ja, das war von vornherein sein Ziel gewesen, den Pueblos, also den Völkern, der Landbevölkerung, ihre Länder wieder zurückzugeben. Das ist, das muss man sich auch immer klar machen, dass das untrennbar miteinander verbunden ist. Das indigene Leben ist untrennbar mit dem Land verbunden. Und zwar nicht nur, weil es bearbeitet wird und weil sie sich davon ernähren, sondern das hat eine größere Dimension. Das hat mit ihrer ganzen Existenz zu tun, mit ihrer Kosmovision zu tun. Ein Indigener ohne Land oder ein indigener Person ohne Land ist nicht denkbar, ja, insofern. Also wenn, natürlich gibt's die ganzen Enteigneten, die dann halt irgendwie in die Städte gehen oder so, aber es ist etwas, was nicht sein sollte und eigentlich nicht hinnehmbar ist. Und das war schon
weil eben, sie so ihren Lebensstil nicht pflegen können, quasi. Also sie können nicht in der Stadt ihr Leben nicht so leben, wie sie es leben würden.
Das hat durchaus spirituelle Gründe auch. Also das ist so eine ganzheitliche Vision, die hat natürlich die Mutter Erde, wie jetzt auch immer öfters in Diskursen eben auftaucht, eben als La Madre Tierra, dass sie ernährt. Das ist so eine Art Mutter, ne? Also das ist, damit haben sie eben diese Beziehung. Das sagt man zwar bei uns auch in den zivilisierten Sphären, aber das ist so, ja, die Mutter Erde, aber das hat, so behandeln wir sie ja nicht, ne? Also ja, wir gehen ausbeuterisch mit ihnen um und dann war es das, ne? Und als eine Sache, ne? Als eine Verdinglichung. Und diese Verdinglichung findet halt dort nicht statt. Und das ist etwas Größeres als einfach nur ein Stück Land, ne? Und dieses Stück Land, das war halt immer permanent in Gefahr, also schon seit der Conquista oder der Colonia. Und Aufstände gab es auch immer wieder. Und eben der Zapatismus lässt sich, glaube ich, so auf diese Formel dann im Dialog gegenüber den Zentralregierungen so reduzieren. Das habt ihr ja sicher auch gelesen, dass die Erde dem gehört, der sie auch bearbeitet, ne? Mhm. Also, und nicht eben den, die so einfach so ihr Land vergrößern wollen oder eben unter einer kapitalistischen Ausbeutung von Land und Leuten unterwerfen wollen. Und das war das Hauptmotiv eben von Zapata, und das ist es ja im Grunde. Also Zapata wurde bekannterweise umgebracht, wie viele Caudillos auch, und sie sich gegenseitig umgebracht haben. Das ist einfach das.
Mhm. Zapata wurde 1919 ermordet, also die hat Anfang
genau.
des 20. Jahrhunderts quasi gewirkt und bei der Revolution in Mexiko gekämpft auf Seiten der Indigenen.
Und dann meines Wissens haben sich die Zapatisten Anfang der 80er Jahre gegründet. Also war da ja auch nochmal so eine Lücke zwischen von gut rund 60 Jahren. Ob es dann, also wie die Verbindung von den Zapatisten zu Emiliano Zapata ist. Sie haben sich ja immerhin nach ihm benannt.
Naja, ist also da bin ich jetzt nicht so ganz der Experte, muss ich sagen, aber es ist einfach so, dass die politischen Ziele dieselben geblieben sind. Ja, also weil auch die Herrschaftsform sich ja überhaupt nicht verändert hat. Also einer der großen Denker, der jetzt 99 Jahre alt geworden ist, ist Pablo González Casanova, der das Konzept des internen Kolonialismus beschrieben hat. Er hat das quasi erfunden, wenn man so will. Der interne Kolonialismus bezeichnet eben den nicht mehr einen Kolonialismus, der jetzt von ausländischen Kräften passiert, also jetzt nicht irgendwie Spanier kommen daher und plündern das Land, sondern dass bereits eine herrschende Klasse im Land existiert, die praktisch die eigenen Leute kolonisiert. Das heißt also, wir haben dann Nachfahren von Spanien oder eben eine Gruppe, eine Elitegruppe, ne, die dann einfach das Land wieder neu kolonisiert. Da ist,
1994 ist das quasi dann das Fass zum Überlaufen gebracht worden, dadurch, dass das Handelsabkommen in Kraft trat am 1. Januar.
Ja, also man hat halt auch in diesem Handelsabkommen dann eben wieder weitreichende Rechte gesehen, also dass man eben den Nordamerikanern eben auch eingeräumt hat. Also das ist dann wieder ein Stück weit, dann hat man es nicht nur mit einem internen Kolonialismus zu tun, sondern sozusagen wieder ein Stück weit einem offenen Kolonialismus, einem kapitalistischen Großmarkt, ja, wo es im Grunde nur um Ausbeutung der Ressourcen geht. Es geht dann eben auch in dem sehr biodiversen, also artenreichen Südosten in Mexikos, geht es dann auch um Patente, da geht es um Medizinpatente, Patente auf Mais, also alles das, was ja auch schon so ein bisschen dann sichtbar war durch Monsanto, ne? Das, aber dass eben der ganze sehr an Leben sehr reichhaltige Südosten Mexikos einfach kommerzialisiert wird. Ne? Das ist die, ist eben die Befürchtung, und dass man das eben praktisch dem System übergibt. Und das ist ja auch nicht außerhalb der Tradition in der Regentschaft in Mexiko, dass das Land einfach verkauft wird oder übergeben wird zur freien Nutzung an Mächte, an Leute, die da nicht wohnen, die da nicht leben und auch nicht so leben wie die Leute vor Ort.
Ja. Der Aufstand ist ja so halb geglückt, habe ich so den Eindruck. Also sie haben, glaube ich, die Landbesitzer, die Großgrundbesitzer vertrieben, also die Kämpfer der EZLN, der zapatistischen Armee, aber dann doch eine militärische Niederlage erlitten und mussten sich zurückziehen in den Urwald, ne?
Ja, das war unter Zedillo, dem Präsidenten damals, der halt so ein falsches Spiel gespielt hatte. Ja, also die Zapatisten konnten eben, sag ich mal, ihre direkten Feinde, das waren die Großgrundbesitzer mit ihren Pistoleros oder ihren Paramilitars, zurückdrängen oder eben das Land wieder wieder in Besitz nehmen, ja, und Es ging auch um etliche Ortschaften eben, also die man wieder besetzt hat, also deren, die man praktisch abgeschnitten hat vom staatlichen Einfluss, also von diesem Wahlsystem. Aber ja, wie du sagst, also es gab militärische Niederlagen natürlich gegenüber dem Bundesheer, das eben von Zedillo auch mobil gemacht wurde gegen die Zapatisten, also ein ziemlich falsches Spiel, also ist da getrieben worden von ihm, also man hat Dialog angeboten, ja, und man hat sogar schon angekündigt, das war irgendwo, Moment mal, wenn ich richtig weiß, ja, 95, ja, am 9. Februar 95 war das, also man hatte schon einen Gesprächstermin ausgemacht und was auch immer, aber statt, dass die zuständigen Staatssekretäre und Unterhändler dort aufgetaucht sind, gab es eben eine Militäroffensive, ja, und auch mit dem Ziel, eben die sogenannten, ja, Redelsführer, also denn damals der Subkommandante Marcos, ne, der ist ja auch eine Legende inzwischen, festzusetzen, ne, also die politischen und militärischen Führer dann festzusetzen. Das ist ja dann halt nicht geglückt, also von der zentralen Regierung aus, also vielleicht auch, weil man immer auch sehr, sehr, sehr misstrauisch war gegenüber der Bundesregierung. Und es ist ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass sie ihr Wort gebrochen haben.
Und trotzdem haben die Zapatisten da ja ihre Autonomie erreicht in den Gemeinden.
Ja, also klar, es gibt diese äußeren Bedrohungen natürlich, das sind nach wie vor Paramilitärs und die von Firmen kommen können, auch teilweise transnationalen Firmen oder eben von den üblichen Großgrundbesitzern, die weiterhin wieder ihr Land restaurieren wollen, und auch dem offiziellen Militär, das jetzt halt Guardia Nacional heißt, man hat das jetzt irgendwie wieder mal umgetauft, soll netter klingen, aber letzten Endes ist diese militärische Bedrohung immer da. Ja, letzten Endes haben sie es geschafft, also praktisch autonome Zonen aufzubauen, diese sogenannten Caracoles.
Was Schneckenhaus heißt, ne, auf Deutsch.
Ja, genau, Schneckenhaus, was vielleicht auch heißt, dass das alles ein bisschen langsamer vonstatten geht, dass die Prozesse auch langsamer sind. Also es sind basisdemokratische Prozesse, die einfach ihre Zeit brauchen. Ne? Da ist halt, es ist eine Art von Regierung, die eigentlich keine ist. Sie befolgt nur das, was eben in den Räten, in den Diskussionen praktisch vorbereitet wird, oder sie hält sich an die Beschlusslage sozusagen. Man würde also als westlicher Mensch oder so würde man sagen, es ist ein imperatives Mandat. Ja, also und diese Prozesse sind langwierig. Das ist eigentlich das, was eine eigentliche Demokratie ist. Es ist, sie ist gar nicht so kompatibel mit einer kapitalistischen Effizienz. Manche Dinge dauern sehr, sehr lange, bis sie durch und ausdiskutiert sind. Und ja, und oftmals ist es auch nicht der große Wurf, ne, und so. Und, aber so im Schneckentempo geht es voran, aber es ist praktisch, ist es der Weg, das Ziel, sag ich mal. Ne? Also es ist so, wie es eben eingeübt, so wie es praktiziert wird, ist es eigentlich.
Es ist ja sehr beachtlich, dass Sie sich selber so benennen als Caracoles, als Schneckenhäuser, dass sie das quasi selber zugeben oder auch bewusst quasi äußern, nee, wir sind nicht unbedingt die effizientesten, aber Basisdemokratie ist uns halt quasi wichtiger als Effizienz.
Es ist eine andere Effizienz. Es sind eben Beschlüsse, mit denen sie sich dann alle identifizieren können und womit sie dann auch einen inneren Frieden behalten. Ein innerer Frieden, den man ja jetzt sieht in diesen Wahldemokratien, die wir haben, der ja schon gar nicht mehr da ist. Ja, also wenn man nur in die USA geht, da angeblich, die größte Demokratie und so weiter und so, naja, da muss ich sagen, das ist ja, wenn das demokratisch alles so seinen Schneckenhausgang, sozusagen seinen Schneckengang vorangegangen wäre, dann würden die sich nicht so an die Gurgel gehen, ne? Also dann hätte man Konsense gefunden, die vielleicht, ja, dann hätten sie vielleicht halt ein paar Jahre gedauert. Aber man darf auch trotzdem auch nicht vergessen, dass einfach ein paar Positionen einfach unversöhnlich sind. Also jetzt im Falle von den USA, das sind ja Positionen da, die gehen einfach nicht zusammen. Also ideologisch, das passt nicht. Ne?
Also Kapitalismus meinst du jetzt und Demokratie?
Ja, genau. Aber der Kapitalismus impliziert ja auch, dass es Ungleichheiten gibt. Also damit er funktioniert, muss es ungleich zugehen. Und das würden die ja auch selbst bestätigen. Also das ist ja auch nicht so, dass selbst Leute, die den Kapitalismus verteidigen, würden das ja auch so bestätigen. Das ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass man Verlierer produzieren muss. Und ich glaube, das ist auch dahin, wohin die Sabbatisten auch gehen, jetzt in ihren letzten Verlautbarungen, eben, dass sie auch eine Sammlungsbewegung sind von vielen Verlierern. Das sind ja immer mehr, also immer mehr, die eben nicht in das wahldemokratische, institutionell-demokratische, kapitalistische System integriert werden können. Ja, es gibt immer mehr, sag mal, Abfall, ja, also es klingt jetzt böse, aber es ist immer mehr, das nicht mehr integrierbar ist, das nicht mehr teilhaben kann an diesem System, was immer exklusiver wird und so haben sie sich aber auch immer verstanden. Also es ist nur, man hat den Eindruck, dass es halt immer mehr Gruppen sind, die sich damit identifizieren können. Wenngleich man auch Eindruck hatte, dass früher die Beteiligung oder die Beteiligungsformen vielleicht früher etwas lauter waren. Also wenn man dann ich weiß nicht, ob du auch in deinem Zahlenstrahl auch hattest, also die Marcha, in die Marcha von 2001, ne, als sie eben durch den ganzen Südosten Mexikos nach Mexiko-Stadt gelaufen sind, das war ja eine Karawane, also das war ja schon beeindruckend, was dann eben da bereit war. Leider muss man sagen, viele von denen, glaube ich, die damals mitgemacht haben, von den Intellektuellen und so, haben sehr große Hoffnungen auf den jetzigen Präsidenten gesetzt und sind auf seine Rhetorik reingefallen. Und die sind wohl jetzt nicht mehr dabei. Also die haben sich dann jetzt wohl sind in ihrem bürgerlichen Hafen angekommen und schimpfen jetzt auf die Sabbatisten. Also es wären halt so jetzt so ganz linksextreme und das wäre ja nicht realistisch und so. Also so die übliche Biografie, ne, von links unten nach rechts oben.
Wie sind denn bei den Sabbatisten dabei? Also wie viel Menschen reden wir da? Und also das war für mich schwer rauszufinden. Ich habe so mal. Also es gibt 5 Karakoles, oder zumindest am Anfang gab es 5 Karakoles, 5 Zentren, diese Schneckenhäuser, und irgendwie 1000 Dörfer. Und wie viele Leute sind das denn ungefähr? Kannst du das einschätzen?
Ja, das weiß ich jetzt so gar nicht. Ich weiß nur, dass zuletzt jetzt vor einem halben Jahr oder so war es, haben sie verkündet, dass eben sie, glaube ich, 2 Karakoles mehr gegründet hätten nochmal. Mhm. Also, dass sie da schon trotz der militärischen Bedrohung also immer noch im Wachstum begriffen sind. Aber es sind halt irgendwie nicht mehr so die großen Marschas, jetzt halt nicht mehr so. Also es war, habe ich den Eindruck, als in den 90er Jahren oder in den Nullerjahren einfach so wirklich die Hoffnung auch weit in die Zivilgesellschaft hinein, auch weit vielleicht auch in die linksliberale mexikanische Zivilgesellschaft hinein, dass das eine Alternative zu dem damaligen PRI-Regime, also so heißt die Partei, ja, die dann 70 Jahre lang ununterbrochen regiert hat, dass das eine Alternative eben ist zu dem kolonialen Mexiko und man hat sich da eher so ein bisschen manifestiert. Ich war jetzt halt zuletzt eben bei Veranstaltungen, wo es um den den Istmo oder Tehuantepec geht, aber auch um andere Dinge, um auch den das Großprojekt im Gaskraftwerk von Tlaxcala.
Vielleicht kannst
also
du noch mal
Morelos,
kurz,
ja.
Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wobei es sich bei dem Istmo handelt, bei diesem Großprojekt.
Ja, der Istmo, am Istmo de Tehuantepec soll ein alter Traum realisiert werden, eigentlich schon vom Großkapital. Das waren schon ganz früh Überlegungen aus den USA, eben an dieser Stelle eine Art Durchstoß zu machen. Natürlich nicht Landdurchstoß, also so wie wie in Panama, sondern eben eine Zugstrecke, also ein Verkehrsweg, ja, der eben die beiden Ozeane und damit die Märkte verbindet, ne, den asiatischen Markt mit dem europäischen, nordamerikanischen Markt. Das waren sogar schon Pläne von Porfirio Diaz, der ja angeblich so schlimm war in Augen der Progressisten, ja, aber trotzdem verfolgt der jetzige Präsident auch diesen Plan, eben die Zugstrecke, die es bereits gibt, zu ertüchtigen, zu begradigen, sodass auch Hochgeschwindigkeitsgüterzüge dort verkehren können. Gleichzeitig werden die Häfen in Veracruz, also in Coatzacoalcos, und Salina Cruz eben in Oaxaca so erweitert, eben dass große Handelsschiffe, eben Containerschiffe dort andocken können und es dort einen lebhaften Warenverkehr gibt. Gleichzeitig sind ungefähr 10 Industrieparks an Land entlang der Zugstrecke geplant, wo halt ja so, wie heißt denn das, diese Maquiladora, hätte man früher gesagt, wo eben die Waren zusammengesetzt werden, also wie das Typische in Mexiko ist inzwischen Automobile, ne, die zusammengesetzt werden. Also die ganze Region, also man spricht auch von einem Corredor Transistmico, soll eben industrialisiert werden. Es gibt dort schon etliche Minenbetreiber, die für viel Verschmutzung sorgen und für Enteignung und für Konflikte sorgen. Also man befürchtet einfach, dass das Ganze noch weiter extrahiert wird. Das heißt also, dass noch mehr das Land geplündert wird von ihren Ressourcen her, Bodenschätze und so weiter, dass noch mehr Minen den Leuten aufgezwungen werden, was ja mit Vertreibung verbunden ist. Und eben das alles, dass das ganze Leben eben industrialisiert wird und eben nichts mehr mit dem zu tun hat, was jetzt noch ist oder in Ansätzen so ist. Es ist ja nicht so, dass es jetzt so utopisch ist, ne, und alles heile Welt ist und so weiter. Es gibt ja schon Leute, die sich auch begeistern können für diese Art von Fortschritt. Ja. Aber und das spaltet natürlich auch intern die Gesellschaften, ja. Aber es ist doch noch immer ein großes Bewusstsein dafür da, dass wenn sie diesen Weg gehen, dass ihr Weg zu Ende ist, dass den Weg, den sie bisher gegangen sind, einfach, dass es damit aufgehört hat, was im Grunde sowas ist wie ein Ethnozid, wie man hier sagt, Ethnocidio, das heißt, dass praktisch die Ethnien aufhören zu existieren in der Form, wie sie gelebt haben und wie sie auch kulturell miteinander leben. Ja, das wird halt.
Das ist bei den Separatisten quasi auch so.
Ja, also es ist die Sache ist die, deswegen ist man auch offen für diese, sag ich mal, diese Ideologie oder diese Vorstellungen, ne? Also deswegen ist man auch sehr nah am Separatismus dran, weil man eben dieselbe Bedrohungen erlebt. Man kommt zu den auch teilweise unabhängig jetzt von dem separatistischen Einfluss zu denselben Schlüssen, wie man eben politisch reagiert darauf. Ja, und je größer dieser Druck ist, desto größer ist auch die Sympathie eben für den Sabbatismus und sagst so, ja, stimmt, sie haben im Grunde schon immer recht gehabt. Mhm. Sie haben auch eine enorme visionäre Kraft. Also es ist fast alles, also wenn ich noch die Kommunikados oder die Mitteilungen aus den früheren Jahren dann sehe, es ist ja alles eingetreten. Was sie gesagt haben. Naja, also wie die Entwicklung des Kapitals ist, dass es einfach, dass das ein System ist, das einfach mit das eben lebensfeindlich ist, ja, und dass es und mit ihrer Einschätzung, wie sich die mexikanische Regierung dazu verhalten wird und wie der Kolonialismus sich praktisch reformiert, Kolonialismus und Kapitalismus, wie sie da sich miteinander die Klinke in die Hand geben, also dass das eine ohne das andere nicht zu denken ist. Also von den Analysen, die sie da ziehen, muss ich sagen, ich persönlich muss ich sagen, das hat ja alles gestimmt. Also das ist so ungefähr so, wie wenn ich...
Was setzen die Sabbatisten dem jetzt entgegen? Also wie organisieren sie die Landwirtschaft und die Wirtschaft? Und wie entkommen sie dabei auch dem Kapitalismus quasi? Oder inwiefern ist es nicht kapitalistisch organisiert?
Naja, sie haben halt kommunale Ländereien. Das heißt... das, was da produziert wird, das verbrauen sie selbst, ne? Also das, was man sagt, mit dieser Subsistenz, sie können damit sich selbst ernähren, können vielleicht auch eben den anderen Gemeinden hier mal, können in Austausch gehen. Dann gibt's halt mal da ein bisschen mehr Mais, dafür holen sie sich vielleicht mehr Bohnen vom Nachbardorf, aber das ist halt alles solidarisch, wird das eben verteilt und damit ist es schon nicht mehr...
So, dass quasi jede Familie ihr eigenes Ackerland beackert und dann von dem lebt, was sie da herausbekommen? Oder ist es so, dass es irgendwie quasi in einem Dorfladen verteilt wird oder in einem Lager irgendwie für alle dann
verteilt? Ja, die ernähren sich natürlich schon selbst, aber es ist grundsätzlich ist es für alle da, ne? Also es ist... Also wenn es auf Tierras Comunales, also für auf kommunale Ländereien gemacht ist, ist es eigentlich dafür für alle da. Also jetzt ganz extrem, jetzt in den Chipanlapas ist es eine Mischform, da bezahlt man auch, ja, aber ich habe jetzt auch gehört von anderen, es gibt eben kommunale Märkte, da ist das ist dann so ein Austausch, ja, also das ist, wenn man, es gibt auch so die Konstruktion, der heißt Tequio, das ist etwas, was ich eher aus Oaxaca kenne, ist aber bestimmt auch in Chiapas bekannt. Ein Tequio ist eine Art Gesellschaftsvertrag, wenn man so will, dass jeder irgendetwas zu bieten hat. Dass jeder etwas anzubieten hat. Also manchmal sind es Dienstleistungen, Waren und so weiter. Und man bringt sich ein in die Gesellschaft mit dem, was man kann, was man will, was man produziert und lebt quasi fast geldlos. Ne? Mhm. Also man lässt sich auch nicht bezahlen für den Servicio, wenn ich jetzt irgendwie Klempner bin oder Schreiner. Und dann brauchst einen Tisch oder so und dann mache ich dir den und du gibst mir eben was anderes dafür oder vielleicht auch nicht sofort oder irgendwann. Ne? Das
klingt
läuft
ja wirklich rein. Utopisch im Sinne von, also was man hier oft utopisch nennt, unmöglich quasi, ja, das wird ja wirklich immer sowas als Hirngespinst abgetan, das was geldlos
funktioniert. Ja, aber das hat ja schon mal, das ist jetzt Hirngespinst ist es vielleicht jetzt ist es geworden, weil es aber es gab's ja alles schon mal. Mhm. Also es ist ja und es gibt's auch noch, aber es sind da so alte Formen, auf die man sich halt wieder zurückbesinnt, die natürlich ein Stück weit verloren gegangen sind, auch eben unter dem Einfluss des kapitalistischen Systems, alles in Geld zu abstrahieren und quasi die Freiheit, ich kann dann machen, was ich mit dem Geld, was ich will, sozusagen. Ne? Mhm. Und dass diese ganze ideologische Überbau. Ja, aber es gibt durchaus jetzt Bemühungen, auch kommunale Universitäten werden jetzt, diese Kommunalität, das ist ein anderer Begriff auch, dieses Zusammenleben, nicht nur erforscht, oder sondern auch lebt, dass jeder eben etwas kann, macht, produziert und sich so nach und nach sich das ergänzt an den Bedürfnissen, was eine Gemeinde so braucht. Und das hat es ja alles schon mal so gegeben. Man greift das jetzt halt wieder verstärkt auf, als Gegenmodell, ne, zum Kapitalismus. Und ich glaube, das ist vor allem diese ideologischen oder praktischen Gegenmodelle dazu. Ich glaube, das ist das, was dem System am meisten Angst macht. Also natürlich kommt Aggression zustande wegen industriellen oder wirtschaftlichen Interessen, ne? Deswegen. Aber dass da ein System ist, was funktioniert und das auch nicht zusammengebrochen ist und was sich auch trägt und was sogar noch immer weiter, also in die Überlegungen mit einbezogen wird, auch in anderen Bewegungen, die jetzt da nicht so nah dran, die nicht so autonomistisch gewesen sind, die immer noch, sagen wir mal, versuchen mit dem Staat sich irgendwie noch zu engagieren oder zu gucken, gibt's nicht noch einen dritten Weg, ne? Aber es kommt halt immer mehr, wird es mit einbezogen in die Überlegungen. Ich glaube, das ist das, was halt tatsächlich die Bedrohung ist für das Kapital, dass dann ein Modell aufgezogen wird, das tatsächlich funktioniert. Ja.
Und die Zapatisten haben es ja auch geschafft, dass die politische Macht nicht so groß ist. Also welche Strukturen haben die geschaffen, um die Macht zu begrenzen und zum Beispiel auch Korruption zu verhindern?
Jetzt intern. Mit ihren eigenen El Buen Gobierno, also die gute Regierung. Wie gesagt, ich glaube, man kann es als, wenn man aus europäischer Sicht ein bisschen damit vergleichen, mit einem Rat, mit einem Sowjet. Ja, dem Sowjet in seiner ursprünglichen Bedeutung, nicht das, was man dann früher kannte als Sowjetunion, was ja im Grunde eine Bolschewistendiktatur war. Sowjets, also ein Arbeiterrat, natürlich. Arbeiterräte sind in einer industriellen Umgebung natürlich, aber es ist eben eine basisdemokratische, basisliberale oder radikalliberale Vereinbarung, und die Regierung hat quasi ein imperatives Mandat.
Das heißt, die müssen genau so abstimmen oder das machen, mit was sie losgeschickt werden, quasi von den von der Community, von der Gemeinde.
Genau. Wenn da was beschlossen wurde, dann muss das auch so umgesetzt werden oder auch so kommuniziert werden. Ne? Auch im Dialog mit anderen Gemeinden müssen sie das so umsetzen. Wenn sie es nicht tun, dann war es das. Ne? Also dann wird jemand neu ausgewählt. Sie haben sowieso ein Rotationsprinzip. Also es ist niemand. Es ist eher sowas fast wie so in einer bestimmten Epoche in Athen, dass es da einfach jeder mal dran ist, jeder muss den Job mal machen, ja, also so sozusagen die Regierungsaufgaben übernehmen, wenn man so will. Und sie haben
Ich habe gelesen, dass die Vertreter und Vertreterinnen jederzeit quasi abwählbar sind und das Rotationsprinzip so, also einerseits zeitlich so knapp ist, mit irgendwie maximal ein Jahr oder so, dass ein Amt begleitet wird. Und auch jeweils verschoben, also dass nicht jedes Jahr alle Ämter neu zu einem Zeitpunkt gewählt werden, sondern dass das eine im August, das andere im Oktober, das andere im Februar, keine Ahnung. Also so, dass es auch zeitlich quasi nicht immer die gleichen Leute miteinander zu tun haben.
Ja, es wäre auch in unserer parlamentarischen System wäre es auch total ineffizient, ne? Also wieder alle paar Monate irgendwelche unerfahrenen Leute reinzubringen. Ja, aber unerfahren sind sie ja nicht. Also unerfahren wären sie ja halt nur in sozusagen im Regierungsgeschäft, aber dass eben kein Regierungsgeschäft überhaupt aufkommt. Darum geht's nicht. Es geht nicht ineffizient im Regierungsgeschäft, ja, aber doch sehr effizient eben in der Selbstverwaltung der eigenen Gemeinde. Ne? Mhm. Es ist halt von unten gedacht. Ne? Also was brauchen wir? Wie organisieren wir es? Wer macht das? Also ja, es ist auch für jeden begreiflich. Ne? Das ist fast, es werden auch Feste organisiert, sind auch sehr identitätsbildend. Es ist auch sehr wichtig, dass das gemacht wird. Ne? Auch da, so wie ein Fest auch organisiert wird, so ist es auch manchmal beim Gemeinwesen. Ne? Das ist so.
Und so von unten herab ist auch das Justiz, also die Gerichtsbarkeit quasi entwickelt und aufgebaut.
Ja.
Das finde ich sehr interessant, weil ich mir das am Anfang gar nicht vorstellen konnte, wie schaffen die es, ihre Utopie, ihre eigene Welt da aufzubauen und von unten die Welt zu verändern, wenn sie nicht quasi die Macht irgendwie übernehmen oder wenn nicht, wenn doch offiziell Mexiko noch da das gehört und so. Aber klar, wenn man dann seine eigenen Räte hat, die die Belange der eigenen Gemeinde quasi regelt und wenn man eigene Schulen hat und wenn man eine eigene Justiz aufbaut von unten, dann ja, dann entfallen halt die ganzen Organe der Zentralregierung, existieren vielleicht noch nebenher, aber die da geht man nicht mehr hin dann, ne?
Ja, so braucht man im Grunde nicht, ne? Also ja. Es sind obsolet geworden, weil man auch in den Schulen eben auch Dinge lernt, die tatsächlich mit ihrer Lebenswelt etwas zu tun haben und auch mit der Bewahrung und der Weiterführung, der Reproduktion ihrer Lebenswelt etwas zu tun haben und nicht etwas lernen, praktisch ein industriell kommerziell verwertbares Wissen anzueignen, das dann später sich gegen die eigene Existenz richtet oder wenn man das dann anwendet. Ne? Also viele Schulfächer, die ja da sind, sind ja schon darauf ausgerichtet, dass sie irgendwie industriell nutzbar werden, dass das Wissen industriell nutzbar gemacht wird und das würde sich ja gegen die eigene Vision stellen, ja, gegen die Bewahrung ihrer natürlichen Umwelt.
Es gibt auch jetzt quasi, wie lang ist es jetzt her? 1994, 26 Jahre danach, also jetzt nach 26 Jahren Zapatismus eigentlich eine höhere Schulquote bei den Kindern als vorher. Ne? Also das kommt mir eh so vor, dass da Anfang der 90er eine ganz krasse Armut geherrscht haben muss, die jetzt doch zumindest ein bisschen, also die Situation doch ein bisschen verbessert wurde.
Also es war halt die Ausgangssituation von diesem Aufstand, ne? Mhm. Also man ist ja halt irgendwo noch davon ausgegangen, dass der Staat etwas tut, ne? Oder das waren ja die ersten Forderungen, ne? Also ein Dach über dem Kopf, dass sie was zu essen haben, dass sie Arbeit haben, dass sie Bildung haben, also diese ganzen grundlegenden Forderungen, die sie da gestellt haben, und ich denke so, das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Also, dass das wirklich hinten runtergefallen ist, also dass die da einfach da vor sich hin haben vegetieren lassen, dann noch der Druck auf von den Großgrundbesitzern und so. Also sie waren ja 94 an dieser Stelle, das haben sie auch kommuniziert, dass sie gesagt haben, okay, entweder wir stehen jetzt auf, ja, oder wir sterben weiter an eigentlich heilbaren Krankheiten, werden hier von Großgrundbesitzern zurückgedrängt oder von unserem Land vertrieben oder wir wissen nicht, was wir zu essen haben und so weiter. Entweder wir machen das und dann sterben wir halt einfach irgendwie aus oder wir stehen jetzt auf und sagen so, nein, bis hierhin und nicht weiter. Also dieses berühmte Ja, basta. Ne? Mhm. Es reicht bis hierhin und verschaffen uns Gehör. Es war ja praktisch ein Kampf um Anerkennung, aber auch, weil der Leidensdruck dermaßen hoch war, dass du sagst, entweder jetzt noch ein paar Jahrzehnte und wir existieren einfach nicht, weil wir einfach eingehen, ja, und sang- und klanglos und es wird auch niemand darüber etwas sagen und schreiben, ne? Und deswegen haben sie zu diesen Mitteln gegriffen, ne? Und ja, ich glaube, das hat sich eben verändert, aber es hat sich verändert, weil sie sich selbst drum gekümmert haben, weil sie selbst zu der Einsicht gereift sind, der Staat wird es nicht tun. Hm. Oder wenn es der Staat tut, tut er es nach einem so Art klientelistischen Prinzip, dass er die Gemeinden dann auseinander dividieren will, dass er sich so ein paar Leute rausgreift, die er begünstigt, hm. und die anderen nicht, sodass du praktisch eine Zwietracht säst innerhalb einer Gemeinde. Ja, und das wollten sie natürlich auch nicht. Also haben sie es dann selbst in die Hand genommen. Das sind so Instrumente des Staates, weiche Bekämpfung ist, die Leute gegeneinander aufzubringen, manche zu begünstigen, sie zu bestechen, mhm. sozusagen, und andere zu diffamieren, ja, und oder sie zu kooptieren, das heißt, sie versuchen dann mit reinzuholen in den Staatsapparat oder mit der Idee oder mit dem Versprechen, du kannst was für deine Gemeinde tun und so weiter, und dann wird das immer korrupter. Mhm. Ja. Das sind so Methoden, ne, mit denen der Staat auch arbeitet. Es ist nicht immer nur Militär. Teilweise sind die weichen Maßnahmen des Auseinanderdividierens leider viel wirksamer als das die rohe Gewalt.
Insofern. Es ist ja schon erstaunlich, dass die zapatistische Bewegung sich jetzt seit 25 Jahren da im Südosten hält und sogar wächst, weil diese Kriegsführung oder auch diese subtileren Methoden, das ist ja schon eine ziemlich krasse Repression, die da nach wie vor stattfindet.
Ja, also es ist halt ein ständiger Kampf, das muss man dann halt auch sagen. Also das ist, aber der Kampf gehört bei den Leuten dazu, sie kennen nichts anderes, leider. Also die haben jetzt Frieden, in dem sie nie kennengelernt. Also den Frieden haben sie dann untereinander, den Frieden konnten sie herstellen, indem sie eben ihre eigenen Strukturen aufgebaut haben und sie funktionieren halt. Und ich denke mal, in dem Moment, wo sie eben funktionieren, wo sie integrativer sind eben als das staatskapitalistische Modell, sind sie ein Stück weit auch immun. Nicht ganz immun, sondern das kann immer auch passieren, dass wieder Leute auf die andere Seite gehen und so weiter. Es gab einer, der mit ihnen zum Beispiel die Acuerdos de San Andrés, also diese ersten Vereinbarungen mit der Regierung, mhm. Getroffen hat, das war 96, der zum Beispiel ist jetzt in der Regierung selbst drin, ne, also als sozusagen Indigena-Institutssprecher und so. Und angeblich spricht er jetzt für die Indigenas und so. Die Leute haben einfach die Seiten gewechselt. Aber sie haben dann reagiert, insofern jetzt, was auch die Zapatisten machen, ist mal wieder rauszugehen. Also sie haben ja jetzt auch vor, jetzt glaube ich in dem Sommer, also eine Europatour zu machen. Mhm. Wie ich das, ich weiß ja, habt ihr das auch gelesen?
Habe ich auch gesehen, ja. Ja, genau. Sie wissen noch nicht wo, genau, aber.
Also ich glaube, Madrid steht schon irgendwie fest, glaube ich, ein Datum, aber
Europa auf jeden Fall.
Aber es soll eine Europatour gehen und so, weswegen man auch denkt, dass jetzt die aktuelle Gewalt, die jetzt da gerade wieder aufflammt gegen die Separatisten, dass das eben damit zu tun hat, weil sie einfach mal wieder stärker sichtbar werden wollen. Und das ist auch, ja, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, das ist auch mit ein Grund, warum sie erfolgreich sind, ist, weil sie von vornherein eben den Dialog gesucht haben, also mit dem Rest der Welt. Also sie haben sich da nicht einfach so als irgendwelche Nationalguerilla jetzt von den vom Bundesheer zusammenschießen lassen, sondern sie haben, natürlich hat die Welt dann drauf geguckt, was da passiert. Und natürlich kann damit der mexikanische Staat nicht so agieren, wie er es vielleicht gerne würde. Hm. Ne, also das ist
kann auch als Menschenrechtsbeobachter quasi hingehen, oder? Habe ich gelesen, dass man
ja, also da ist viel los, aber natürlich müssen diese Drähte weiterhin aktiviert bleiben, ne? Dass man auch weiterhin weiß, das sind die Separatisten und die haben eine andere Vorstellung und da gibt's eine globale Zivilgesellschaft, die da ein Auge drauf hat, auch die UNO hat da ein Auge drauf, ne? Also das ist der Grund, warum da der Staat auch nicht so offen gegen die Leute vorgehen kann. Das haben sie von vornherein sehr geschickt gemacht. Vielleicht waren das auch die Lehren, die man damals auch aus 1968 gezogen hat, wo die Regierung ja die Studenten da einfach abgeknallt hat. Und das hat fast niemand mitgekriegt. Und später hat man Olympische Spiele gefeiert in Mexiko. Mhm. Ja, und dass eben nicht mehr passiert, dass man von vornherein sagt, hier, das haben wir vor, das haben wir, deswegen machen wir das, dass man sofort kommuniziert hat und teilweise schon mit moderneren Mitteln, ja.
Du hast vorhin den inneren Frieden quasi angesprochen in den Gemeinden. Dazu trägt vielleicht auch bei, dass es auch so eine Art Frauenbewegung gegeben hat innerhalb des Sabbatismus und dass sich auch Frauen Rechte erkämpft haben in den letzten 25 Jahren, ne?
Ja, das ist das gut, dass du es ansprichst. Das ist auch etwas, was ich sehr sehr bewundere an dieser Bewegung, dass sie auch dass sie das Patriarchat eben identifiziert hat damit als etwas dem Kapitalismus eigen. Also dass sie dass es gelungen ist, das auch ideologisch tatsächlich so zusammenzubringen, wie es auch zusammengehört, nämlich dass Kapitalismus und Patriarchat zusammengehören und dass es den Frauen auch immer mehr gelingt, das irgendwie klar zu machen, dass wenn man irgendwie glaubhaft gegen den Kapitalismus kämpft, man nicht weiterhin an patriarchalischen Strukturen festhalten kann, ja. Da hat sich viel getan. Das finde ich erstaunlich. Ist aber halt wieder ein anderer Feminismus als, sage ich mal, der zivilisierte oder aus der zivilisierten Welt in Anführungsstrichen Feminismus, wo eben die Frauen um mehr Teilhabe am kapitalistischen System kämpfen. Ja, also. Ja, das ist meines Erachtens was komplett anderes, ne? Also und dort ist es halt so, da kämpft man nicht um Teilhabe oder Rechte im kapitalistischen System, sondern es geht dort tatsächlich um Anerkennung, ja, das Anderssein und das und der Mitbestimmung. Mhm. Und dann wirklich mal darüber nachzudenken, weil welche patriarchalischen Strukturen sie intern eben auch haben und was ja indigene Gemeinschaften oft haben, ne? Und
ja, also da machen ja schon auch die Frauen schmeißen den Haushalt, oder? Ist schon oft so noch, oder ist das jetzt
Klar, ja, es ist schon noch so, dass es traditionelle Dinge gibt, aber sie sind aber auch damit haben sie aber auch nicht kein Problem, sage ich mal. Mhm. Es geht auch darum, das Gemeinschaftliche zu organisieren und das sehen sie halt mehr als so, sieht man eher so als eine Art feminine Aufgabe, das Gemeinschaftliche zu organisieren, das ist das Traditionelle, sage ich mal, aber sie wollen auch, also alles das, was mit Reproduktion zu tun hatte, die Gemeinschaft und Bildung und so, sind sozusagen die femininen Themen, aber was sie wollen, ist auch, dass die anderen, dass nicht nur die Frauen sich mit diesen Aufgaben identifizieren, des Gemeinschaftlichen, sondern dass es die Männer eben auch tun. Mhm. Ja, dass sie auch diese Sicht kennenlernen, dass es im Grunde jetzt nicht mehr typisch, dass das ein bisschen aufgebrochen wird. Und natürlich, dass sie, wenn sie vom und gemeinschaftlichen Aufgaben sprechen, auch über Politik sprechen natürlich. Das heißt, dass sie auch eben in den Räten vertreten sind.
Ja. Ne? Und auch in der Befreiungsarmee.
Ja. Oder ja, genau, dort auch. Das war ja schon von Anfang an. Also es war ja schon Kommandant das von Anfang an mit dabei. Aber es ist jetzt auch nochmal klarer geworden. Also es ist auch viel reflexiver geworden, viel ideologisch, viel fundamentiert, also viel stärker fundamentiert. Ich weiß nicht mehr zwischen Spanisch und so, weil ich das alles in Spanisch denke eigentlich.
Ja, klar.
Und das sind finde ich schon erstaunliche Entwicklungen, sage ich mal, wie man dieser Feminismus, und der ist nicht von, also natürlich möglicherweise gab es auch Beeinflussung von außen, aber das ist genauso wie die ganze Bewegung von unten gedacht, von ihnen heraus, von ihren Erfahrungen ist auch ihr Feminismus, finde ich klasse. Also wenn ich das sehe, zu welchen Schlussfolgerungen sie da kommen und was sie, welche Aktionen da sind. Also der politische, feminine, politische Protagonismus ist viel stärker geworden. Also das ist, muss man so sagen. Und war aber auch nie, wenn man in die Geschichte guckt, war nie weg oder war immer vorhanden gewesen. Es ist nur so, dass die Geschichtsschreibung eben auch patriarchal ist und dass weibliche Protagonisten oftmals nicht vorgekommen sind.
Die Protagonisten wären ja hier Emiliano Zapata und Subkommandante Marcos und jetzt Subkommandante Moises. Sind ja immer noch Männer.
Ja, natürlich, aber das ist auch mit der Wahrnehmung und kurioserweise ist das ja auch ein bisschen zweifelhaft, ja, diese Begeisterungen für diese Caudillos, ne? Ich sage mal, das sind ja sind teilweise ja auch autoritäre Charaktere, ne? Also das muss man ja auch sagen, die vielleicht die richtige Meinung haben, die vielleicht das richtige politische Ziel haben, aber sage ich mal, die jetzt auch nicht, was in puncto Demokratie noch nicht ausgelernt haben, ne, die ja auch noch in einem Lernprozess gewesen wären, ne, oder wenn jetzt bei Zapata, bei Marcos wusste man nicht, aber dann gibt's ja wieder so Phänomene, ja, es gab ja auch einen Boom, eine Begeisterung in Europa, ne, für den Zapatismus und so. Ja, da gab's ja, was weiß ich, wie viele Frauen, die sich in diesen Marcos verliebt haben, ne, also es kam, die haben den angehimmelt, und denkst du so, naja, das ist jetzt eigentlich gar nicht so die Idee, ne, also Zapatismus und Personenkult, ne, ein starker Kerl, ne, oder so, irgendwie, oder sexy und so, ist eigentlich nicht die Idee gewesen, ne? Aber das ist, also da ist auch noch so ein Zwiespalt. Natürlich braucht man diese Begeisterung auch, ne? von den europäischen Damen, ne? aber auf der anderen Seite ist das wieder eine Begeisterung, die jetzt so mit der Sache so gar nichts mehr zu tun hat. Das ist ja eben fast wieder auf ein großes Missverständnis schließen lassen, ja, was Basisdemokratie oder Personenkult angeht und so, ne?
Ja, vielleicht haben sie ihn deswegen ja auch quasi beerdigt, oder? Den Subkommandante Marcos. Also ich glaube, sie haben ihn offiziell für tot erklärt, obwohl er noch lebt. Aber
ich glaube, ja, vielleicht ist es einfach zu dolle geworden, ja. Also man weiß tatsächlich nicht wirklich, was jetzt los war. Manche sagen ja, vielleicht war er einfach nur längere Zeit krank oder es war wirklich ein Manöver, ihn einfach mal, weil es kontraproduktiv geworden ist, irgendwie wie so in einer Novella, ne? Ja, wie lassen wir ihn jetzt sterben, ne? Ja, aus so einer Seifenoper irgendwie ein Ende inszenieren jetzt, um das Kapitel abzuschließen. Also, ja, es ist jetzt gut, jetzt ist ein Gallier, der Wortführer, also ist halt der Sprecher ist dann halt der, wie heißt der, Galeano, Subkommandante Galeano, ja. Oder ist es?
Und ich hatte von einem Subkommandante Moises, glaube ich, zuletzt
ja, gelesen. Ja, da ist auch. Ja. Aber ist der nicht, ihr habt jetzt mal gelesen, dass er sogar gestorben ist? Ich weiß es nicht. Also okay. Auf jeden Fall, ich glaube im Moment, ich weiß nicht, wer es ist, auf jeden Fall irgendein Sprecher. Also da ist auf jeden Fall, ist da noch viel im Gange und noch viel zu tun, glaube ich. Und diese sabbatistisch-feministische Bewegung, die gibt es nicht umsonst. Ne? Die gibt es nicht. Und das ist halt auch wichtig, sag ich mal, wenn man über Utopien spricht, dass man auch sagt, das Ganze ist nicht perfekt, ne? Das ist alles auch noch auf dem Weg, ne? Aber dass es sich auf den Weg macht und sich selbst verwaltet auf den Weg macht und selbstbestimmt auf den Weg macht, ich glaube, das ist das vielleicht Utopische daran, ja. dass sie die Lösungen für sich suchen. Ich glaube, es ist ein guter Moment auch, wenn man sich damit befasst, auch nochmal drüber nachzudenken, ob da nicht doch Teile denkbar wären für die zivile oder für die industrielle Zivilisation, da mal irgendwie wieder runterzukommen von diesem industriellen Modell oder diesem Fortschrittsmodell.
Ja, das ist die Frage, die uns schon in einigen Folgen beschäftigt hat. Also wie man auch so eine Transformation dann eigentlich hinbekommt, dass man sagt, wir müssen jetzt von diesem Turbokapitalismus ganz schnell runter auf eine andere Ebene und viel weniger produzieren und machen. Ja, ohne dass es halt irgendwie auf dem Weg kollabiert oder zu Massenarbeitslosigkeit führt oder zu einem Rechtsruck und so diesen Problemen, die wir ja zum Teil schon haben.
Ja. Aber ich glaube, das Projekt des Zapatismus war jetzt so die erste konkrete Utopie, die auch wirklich schon an der gearbeitet wird oder die umgesetzt ist. Wenn auch nur im Kleinen.
Ja, ja sie ist auf dem Weg. Ne? Also das muss man, das ist das Tolle daran, dass sie das, sich das auch bewusst sind, dass sie da einen Weg gehen, ne? Auf dem sie sich auch irren. So sagen sie auch offen, dass sie sich auch unterwegs auch oft geirrt haben. Mhm. Ne?
Ja. Ja, super. Hast du noch eine Frage, Jonas?
Nein.
Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, Nico, für deine Einsichten.
Ja, gerne.
Und Erfahrungen. Ja. Ja, ich hoffe, ihr, die Hörer und Hörerinnen, habt auch wieder einiges mitgenommen und ja, vielleicht motiviert es ja auch einfach selber von unten sofort loszulegen und ein bisschen im Kleinen die Welt zu verändern.
Falls ihr noch Fragen oder Hinweise zum Zapatismus habt, dann schreibt uns auch gerne oder auf den üblichen Kanälen. Wir freuen uns über Feedback, wie immer.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir nochmal, Nico.
Ja, danke euch.
Und bis zum nächsten Mal dann.
Bis dann.
Bis dann. Tschö.